Erwartet das tägliche Bibelhörbuch, 23. August. Aus der Übersetzung Neues Leben, Buch Hiob, Kapitel 8 bis 11. Bildads erste Antwort an Hiob. Da antwortete Bildad aus Schuach: Wie lange willst du noch so weiterreden? Deine Worte brausen daher wie ein tobender Orkan. Sollte Gott etwa seine Rechtsprechung verdrehen? Oder wird der Allmächtige das Recht beugen? Deine Kinder müssen gegen ihn gesündigt haben. Das hat Gott ihnen übel genommen, und darum haben sie ihre verdiente Strafe erhalten. Wenn du nun aber ernsthaft nach Gott suchst und den Allmächtigen um Gnade anflehst, und wenn du dabei rein und untadelig bist, wird er sich erheben und dein glückliches Heim wiederherstellen. Im Vergleich zu dem, was du dann hast, wird dir dein früherer Besitz ganz armselig vorkommen. Frag doch die Generation vor dir und sieh dir die Fülle der Erfahrungen deiner Vorfahren an. Denn wir wurden erst gestern geboren und können deshalb nur wenig von Gott wissen. Unsere Tage auf der Erde sind kurzlebig wie ein Schatten. Doch sie, die vor uns kamen, können dich etwas lehren. Bei ihnen wirst du verlässliches Wissen finden. Kann Schilfrohr wachsen, wo kein Sumpf ist? Kann Riedgras ohne Wasser gedeihen? Schon in der Blüte vertrocknet es, noch bevor es reif zum Schneiden ist. Und genau so ergeht es dem Menschen, der Gott vergisst. Die Hoffnung des Gottlosen führt ins Nichts. Alles, worauf er zählt, vergeht. Er sucht Halt an Spinnweben. Er sieht sein Haus als seine Sicherheit an, doch es hat keinen Bestand. Er versucht es festzuhalten, doch es bleibt nicht stehen. Zuerst ist der Gottlose wie eine üppige Pflanze, die in der Sonne gedeiht und ihre Zweige über den Garten ausbreitet. Ihre Wurzeln reichen tief in den felsigen Grund, an den Steinen finden sie Halt. Doch wenn sie ausgerissen wird, kann sich niemand an sie erinnern. So sieht dann auch das glückliche Ende des Gottlosen aus, und aus der Erde gehen andere hervor und nehmen seinen Platz ein. Doch bedenke, einen schuldlosen Menschen wird Gott nicht ablehnen, ebenso wenig wie er den Übeltätern eine helfende Hand reicht. Er wird es schenken, dass du wieder lachen kannst und dass du vor Freude jubelst. Deine Gegner aber werden bloßgestellt, und die Häuser der Gottlosen werden dem Erdboden gleichgemacht werden. Hiobs dritte Rede. Seine Antwort an Bildad. Da ergriff Hiob wieder das Wort. Ja, ich weiß, dass es so ist. Doch wie kann ein Mensch in Gottes Augen schuldlos sein? Wenn es jemand darauf anlegte, mit Gott zu streiten, so könnte er ihm von 1000 Fragen nicht eine einzige beantworten. Denn Gott weiß alles und ist allmächtig. Wer war jemals so klug und so stark, dass er Gott die Stirn geboten hätte und mit heiler Haut davon gekommen wäre? In seinem Zorn lässt er Berge ohne ersichtlichen Grund einstürzen und erschüttert die Erde bis in ihr Fundament. Wenn er es anordnet, geht die Sonne nicht auf und die Sterne scheinen nicht. Er allein hat den Himmel gespannt. Er schreitet über die Wellen des Meeres hinweg. Er hat die Sterne geschaffen, den Bären, den Orion, die Plejaden und das Kreuz des Südens. Seine Werke sind zu wunderbar, als dass ein Mensch sie begreifen könnte. Er vollbringt unzählige Wunder. Und doch, wenn er sich mir nähert, kann ich ihn nicht sehen. Wenn er an mir vorübergeht, erkenne ich ihn nicht. Und wenn er sich entfernt, merke ich es nicht. Wenn er etwas wegnimmt, wer könnte ihn aufhalten? Wer wagt es, ihn zu fragen, was tust du da? Und Gott hält seinen Zorn nicht zurück. Selbst die stärksten feindlichen Kräfte müssen sich ihm unterwerfen. Wer also bin ich, dass ich Gott zur Rede stellen dürfte und ihm gegenüber die richtigen Worte finden könnte? Selbst wenn ich unschuldig wäre, könnte ich mich nicht verteidigen. Mir bliebe nur, ihn als meinen Richter um Gnade anzuflehen. Und auch wenn ich ihn anklagte und er mir antwortete, könnte ich doch nicht glauben, dass er mich wirklich anhört. Wie ein Orkan würde er mich niederwerfen und mir ohne Grund noch mehr Wunden zufügen. Er würde mir keine Zeit lassen, Atem zu holen, sondern würde mich mit Bitterkeit und Leid sättigen. Wollte ich sehen, wer der Stärkere ist, würde er sagen, hier bin ich. Und wollte ich ihn vor Gericht bringen, würde er mich fragen, wer will mich vorladen? Auch wenn ich im Recht wäre, müsste ich mich selbst schuldig sprechen. Und auch wenn ich unschuldig wäre, würde ich vor ihm als Schuldiger dastehen. Ich bin schuldlos, aber das ändert nichts. Das Leben bedeutet mir nichts mehr. Es läuft doch alles aufs Gleiche hinaus. Deshalb sage ich, er vernichtet die Schuldlosen ebenso wie die Schlechten. Er lacht über die Angst der Unschuldigen, die plötzlich von einer tödlichen Plage heimgesucht werden. Fällt ein Land in die Hände eines Gottlosen, dann macht er die Augen der Richter blind für das Recht. Wer könnte das tun, wenn nicht er? Schnell wie ein Läufer eilt mein Leben dem Ende zu. Es vergeht wie im Flug und mir steht nichts Gutes mehr bevor. Mein Leben schießt vorbei wie ein schnelles Boot, wie ein Adler, der auf seine Beute herabstößt. Selbst wenn ich mir sagte, ich will meine Trauermiene ablegen und ein fröhliches Gesicht zeigen, so hätte ich doch Angst vor weiteren Schmerzen. Denn ich weiß, dass du, Gott, mich nicht freisprechen wirst. Ich werde auf jeden Fall für schuldig befunden. Wozu soll ich mich also noch anstrengen, wenn ohnehin alles ins Leere läuft? Wenn ich mich mit Schnee wüsche und meine Hände mit Lauge reinigte, würdest du mich in ein Schlammloch werfen und ich wäre so schmutzig, dass meine eigenen Kleider sich vor mir ekelten. Gott ist kein Sterblicher wie ich, deshalb kann ich nicht mit ihm streiten und darf ihn nicht zur Rechenschaft ziehen. O, gäbe es doch einen Schiedsrichter, der zwischen uns vermitteln könnte. Ich wollte, Gott würde mich nicht mehr mit Schicksalsschlägen verfolgen, denn ich möchte mich nicht ständig vor weiteren Katastrophen fürchten müssen. Dann könnte ich ohne Angst zu ihm sprechen, doch das ist mir jetzt nicht möglich. Hiobs Bitte an Gott. Mein Leben ekelt mich an. Ich will meiner Klage freien Lauf lassen und über meine tiefe Verbitterung reden. Ich will zu Gott sagen, behandle mich nicht wie einen Übeltäter, sondern sag mir, was du mir vorwirfst. Was gewinnst du, wenn du mich quälst? Du hast mich selbst geschaffen. Warum verwirfst du mich, während du die bösen Menschen zu Ehren bringst? Sind deine Augen nur wie die Augen eines Menschen? Siehst du die Dinge, wie die Menschen sie sehen? Ist deine Lebensspanne nur die eines Menschen? Ist dein Leben so kurz, dass du dich beeilen musst, mir meine Schuld nachzuweisen und eine Sünde bei mir zu finden? Obwohl du weißt, dass ich kein Bösewicht bin und dass es niemanden gibt, der mich vor dir retten kann. Du hast mich mit deinen Händen geschaffen, du hast mich gemacht und trotzdem umstellst du mich von allen Seiten, um mich zu vernichten. Bedenke doch, dass du mich wie Ton geformt und gestaltet hast. Willst du, dass ich nun zu Staub zerfalle? Hast du mich nicht geformt, im Leib meiner Mutter gestaltet? Du hast mich mit Haut und Fleisch umkleidet, hast meine Knochen und Sehnen zusammengefügt. Leben und Gnade hast du mir geschenkt und deine Fürsorge hat mich bisher bewahrt. Doch du hattest deine eigenen Beweggründe dafür und nun erkenne ich deine wahre Absicht. Du wolltest mich beobachten, um mich bei einer Sünde zu erwischen und mich nicht mehr davon freizusprechen. Weh mir, wenn ich mich schuldig gemacht habe. Doch auch wenn ich schuldlos blieb, sollten mich Scham und Elend erfüllen, so dass ich es nicht mehr wagte, den Kopf zu erheben. Und wenn ich es dennoch täte, würdest du mich wie ein Löwe jagen und deine schreckliche Macht an mir erweisen. Ständig würdest du neue Zeugen zur Anklage gegen mich aufstellen. Dein Zorn würde unaufhörlich wachsen und du würdest mich so heftig angreifen, wie eine Armee von frisch zum Kampf erschienenen Soldaten. Warum nur hast du mich aus dem Leib meiner Mutter kommen lassen? Ich hätte sterben und niemals zum Vorschein kommen sollen. Dann wäre es, als ob es mich nie gegeben hätte. Ich wäre vom Mutterleib aus ins Grab gefahren. Mir bleibt nur noch wenig Zeit, deshalb lass mich in Ruhe. Schau weg von mir, damit ich mich wenigstens für einige Augenblicke freuen kann, bevor ich mich auf den Weg ins Land der Dunkelheit und Verzweiflung mache, um nie wieder zurückzukehren. Es ist ein dunkles Land der undurchdringlichen Finsternis, wo das Chaos herrscht und selbst das Licht noch so dunkel ist wie die tiefste Mitternacht. Zophars erste Antwort an Hiob. Daraufhin antwortete Zophar aus Naama: Muss diesem Redestrom nicht irgendjemand Einhalt gebieten? Wie könnte ein solcher Schwätzer Recht behalten? Soll dein Gefasel uns etwa mundtot machen, damit du Gott verhöhnen kannst, ohne dass dich jemand zurechtweist? Du behauptest, was ich sage ist richtig und ich stehe schuldlos vor Gott da. Ich wollte, Gott würde selbst das Wort ergreifen und dir widersprechen. Er würde dich die verborgenen Tiefen der Weisheit lehren, die für den menschlichen Verstand nicht leicht zu verstehen sind. Hör mir zu. Ich bin mir sicher, dass Gott dich weit weniger hart straft, als du es verdient hast. Kannst du Gott in seiner Tiefe begreifen? Kannst du die Vollkommenheit des Allmächtigen erfassen? Diese Erkenntnis ist höher als der Himmel, und was bist du dagegen? Sie ist tiefer als die Unterwelt, und was weißt du im Vergleich dazu? Sie ist größer als die Erde und weiter als das Meer. Wenn Gott kommt und einen Menschen ins Gefängnis wirft oder ihn vor Gericht bringt, wer darf sich ihm in den Weg stellen? Denn er durchschaut die Menschen in ihrer Falschheit und sieht auf einen Blick alle ihre Sünden. Weder wird ein Hohlkopf weise, noch bringt ein Wildesel Menschen zur Welt. Und nun bring dein Herz in Ordnung und breite deine Hände betend zu Gott aus. Wende dich von aller Sünde ab und lass keine Falschheit bei dir zu. Dann wirst du deinen Kopf voll Unschuld aufrichten. Du wirst stark und mutig sein. Dein Leiden wirst du vergessen, wie versickertes Wasser wird es dir vorkommen, wenn du daran denkst. Dein Leben wird heller werden als der Mittag, und selbst deine dunklen Tage werden wieder strahlende Morgen sein. Du wirst Mut fassen, weil du Hoffnung hast. Du wirst Geborgenheit finden und dich unbesorgt zum Schlaf hinlegen. Niemand wird deinen Schlaf stören, und viele Menschen werden sich bemühen, dir zu gefallen. Die bösen Menschen dagegen werden alle Hoffnung verlieren. Für sie gibt es keinen Zufluchtsort. Ihre Hoffnung wird sich in Verzweiflung verwandeln. Aus der Übersetzung das Buch 1. Korinther, Kapitel 15, die Verse 1 bis 28. Die Tatsache der Auferstehung. Mir ist es ein Anliegen, liebe Schwestern und Brüder, dass ihr das versteht. Die gute Nachricht, die wir euch gebracht haben, die ihr ja auch für euer Leben angenommen habt und die ja auch das Fundament ist, auf dem ihr steht, das ist die Botschaft, durch die ihr das Heil erfahren habt. Euch gilt das, wenn ihr an dem festhaltet, was wir euch als Inhalt dieser guten Botschaft weitergegeben haben. Sonst ist es so, dass euer Glaube sich als inhaltslos erweist. Ich habe euch ja ganz am Anfang das als verbindliche Wahrheit übergeben, was ich auch selbst so übernommen habe. Der Messias ist für unsere Sünden gestorben, so wie es ja auch in Gottes Buch geschrieben steht. Und auch das. Er wurde ins Grab gelegt, er wurde am dritten Tag wieder zum Leben erweckt, so wie das Buch Gottes es schon vorhergesagt hat. Und? Dann erschien er dem Kephas und danach der Gruppe seiner 12 Weggefährten. Danach erschien er deutlich 500 Schwestern und Brüdern gleichzeitig. Von denen sind die meisten noch bis jetzt am Leben, doch einige sind gestorben. Danach erschien er dem Jakobus und danach der gesamten Gruppe der Apostel. Als letztem von allen erschien er auch mir, der ich ja sozusagen eine Totgeburt war. Denn ich bin wirklich der Allergeringste der von Jesus Bevollmächtigten. Ja, es steht mir eigentlich nicht zu, als Apostel bezeichnet zu werden, weil ich die Gottesgemeinde verfolgt habe. Doch durch Gottes unverdientes Geschenk bin ich zu dem geworden, der ich bin, und seine unverdiente Zuwendung zu mir ist nicht ohne Folgen geblieben. Nein, ich habe mich mehr als alle anderen abgemüht. Damit meine ich natürlich nicht mich selbst, sondern die unverdiente Gnade Gottes, die mit mir ist. Ganz gleich, ob ich es jetzt bin oder die anderen. Genau das ist es, was wir öffentlich verkündigen, und auf genau diese Aussage hin habt ihr euer Vertrauen auf Gott gesetzt. Wenn es nun so ist, wie alle übereinstimmend verkünden, dass er, der Messias, wieder vom Tod auferstanden ist, wie kann es dann sein, dass einige von euch sagen, dass es überhaupt keine Auferstehung der Toten gebe? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist ja demnach auch der Messias nicht wieder zum Leben auferweckt worden. Wenn nun der Messias nicht auferweckt wurde, dann ist unsere Botschaft in der Tat bedeutungslos und auch euer Glaube hat keinen wirklichen Inhalt. Und dann wären wir ja Leute, die falsche Aussagen über Gott machen, denn wir würden dann behaupten, dass Gott den Messias wieder zum Leben erweckt habe, was er in Wirklichkeit gar nicht getan hätte. Doch den hätte er dann ja in Wirklichkeit nicht zum Leben auferweckt, wenn die Aussage stimmen würde, dass die Toten nicht auferweckt werden. Wenn also die Toten nicht wieder zum Leben erweckt werden, dann ist folglich auch der Messias nicht zum Leben erweckt worden. Und wenn der Messias nicht zum Leben auferweckt worden ist, dann ist euer gesamter Glaube ohne Bedeutung und ihr seid immer noch in eurer Lebensschuld gefangen. Dann sind folgerichtig auch die, die im Vertrauen auf den Messias gestorben sind, noch außerhalb der lebensschaffenden Beziehung zu Gott. Wirklich, wenn wir nur in diesem Leben unsere Hoffnung auf den Messias gesetzt haben, dann sind wir unter allen Menschen die, die am meisten zu bemitleiden sind. Die Auferstehung und die Folgen. Doch jetzt ist es so. Der Messias ist auferstanden, als erster von allen, die gestorben sind. Denn es ist so, wie durch einen bestimmten Menschen der Tod gekommen ist, so fängt auch die Auferstehung der Toten mit einem Menschen an. Genauso wie alle Menschen durch Adam vom Tod erfasst worden sind, so werden auch alle durch den Messias wieder zum Leben erweckt werden. Jeder Einzelne erlebt die Auferstehung in einer ganz bestimmten Abfolge. Der Bahnbrecher ist der Messias. Danach folgen die, die zum Messias gehören. Dann, wenn er sichtbar vor allen erscheinen wird. Und danach kommt das Ende. Wenn er die Königsherrschaft Gott dem Vater wieder übergibt, dann, wenn er alle Herrschaft, Autorität und Macht vernichtet hat. Denn er muss als König regieren bis zu dem Zeitpunkt, an dem er ihm alle seine Feinde endgültig unter seine Füße gelegt hat. Der allerletzte Feind, der vernichtet wird, das ist der Tod. Denn Gott hat ihm alles endgültig unterworfen. Wenn es nun in Gottes Buch heißt, alles ist ihm unterworfen, dann ist dabei ja auch klar, dass der davon ausgenommen ist, der ihm alles untergeordnet hat. Wenn ihm also alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem untergeordnet, der ihm alles unterworfen hat. Dann wird Gott alles in allem sein. Aus der Übersetzung das Buch Psalm 38. Ein Gebet in großer Bedrängnis. Ein Gotteslied von David zur Erinnerung. Herr, bestrafe mich nicht in deinem Zorn, in deinem Grimm weise mich nicht zurecht, denn deine Pfeile sind auf mich herabgeregnet, ja, deine Hand hat sich schwer auf mich gelegt. Nichts Gesundes ist mehr an meinem Körper wegen deinem Missfallen und nichts ist mehr heil an meinen Gliedern, weil ich schuldig geworden bin. Denn das Unrecht, das ich getan habe, wächst mir über den Kopf, wie eine schwere Last erdrückt es mich. Meine Wunden stinken und eitern schon wegen meiner sinnlosen Taten. Niedergeschlagen bin ich und lasse den Kopf hängen, den ganzen Tag laufe ich herum und trauere. Meine Eingeweide sind entzündet, an meinem Körper ist nichts Gesundes mehr. Ganz betäubt bin ich und völlig zerschlagen. In der Qual meines Herzens schreie ich laut. Mein Herr, vor dir liegt mein ganzes Sehnen offen. Mein Seufzen ist nicht verborgen vor dir. Mein Herz pocht, meine Kraft hat mich verlassen und auch meine Augen können nicht mehr klar sehen. Meine Freunde und Gefährten halten Abstand von mir wegen meiner Qual. Auch meine Verwandten meiden mich. Die, die mir das Leben nehmen wollen, legen Fallen aus, und die, die mir Böses wollen, drohen mit Verderben. Sie denken sich den ganzen Tag Arges aus. Doch ich bin fast taub, ich kann nichts hören, bin sprachlos und kann nichts sagen. Ja, ich bin wie einer, der nichts mehr wahrnimmt, wie einer, der keine Antwort geben kann. Doch auf dich, Herr, setze ich meine Hoffnung. Du bist es ja, der Antwort gibt, Herr, mein Gott. Das habe ich mir gesagt. Sie sollen keine Schadenfreude empfinden können über mich und sich nicht aufplustern, wenn ich stolpere. Denn ich bin kurz davor, zu Fall zu kommen, und mein Schmerz steht mir ständig vor Augen. Ja, meine Schuld will ich bekennen. Ich bin bekümmert wegen meiner Sünde. Meine Feinde sind voll Leben und stark. Zahlreich sind die, die mich ohne Grund hassen. Sie zahlen mir Gutes mit Bösem heim. Sie werden mir zu Feinden, weil ich mich um das Gute bemühe. Lass mich nicht im Stich, Herr, mein Gott, sei nicht fern von mir. Eile mir zu Hilfe, Herr, du meine Rettung. Aus der Übersetzung Neues Leben, Sprüche, Kapitel 21, die Verse 28 und 29. Ein falscher Zeuge wird unterbrochen werden, einem ehrlichen Zeugen aber wird man erlauben zu sprechen. Die Gottlosen täuschen vor, mutig zu sein, aber die aufrichtigen Menschen gehen besonnen voran.